Blicksport-Podcast, Pro und Konter, diese Woche. Mit Formel 1.
Mit der Formel 1.
Mit Fußball. Tennis, Schwingen. Dumme Fragen. Noch mehr dumme Fragen.
Dumme Antworten auch, muss man sagen. Und Eishockey.
Genau.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Da sind wir. Neue Woche, neues Glück. Das wollte ich schon lange wieder mal sagen. Jetzt ist es soweit.
Ich habe darauf gewartet.
Ich weiss. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Und alle anderen auch nicht. Die Millionen, die an den Empfangsgeräten, wie man so früher immer schön, wahrscheinlich das erste Gender gewesen. Früher hat man Empfangsgerät gesagt, hat man kein Gerät ausschliessen wollen. Hat können ein Radiogerät sein oder ein Autoradio oder sonst irgendein Vehikel. Die an den Empfangsgeräten auch nicht enttäuschen. Das haben wir jetzt umschifft und schon eine erste top aktuelle Geschichte eingebaut. Formel 1, apropos prähistorische Errungenschaften, ist wieder mal in Monaco gefahren am Wochenende. So die, weiss nicht, eine von diesen Dinosaurierstrecken, auch akut vom Aussterben bedroht. So wie es aussieht, die amerikanischen Rennserienbesitzer nicht mehr unbedingt allzu scharf drauf, dort Sondertarife lassen stehen für die Organisatoren vom GP. Aber dieses Jahr ist noch gefahren worden und es hat, wie sagen wir das jetzt, einiges zu reden gegeben.
Ist unterhaltsam gewesen. Wie nicht immer in Monaco, aber ich glaube,
kann ja so schlecht überholen.
Wenn der Regen dazukommt, ist es fast garantiert, dass irgendetwas passiert. Weil halt dann, ja, in dem Leitplank geschlängelt rein, wird es noch schwieriger, um das Auto unter Kontrolle zu halten. Das hat man eigentlich dann am besten gesehen beim Mick Schumacher, der wieder mal einen Haas gespaltet hat und sein Team gab mit dazu. Entschieden schon, schweren Crash gehabt mit, ja, wo er eigentlich das Auto vernichtet hat. Also nicht mehr wieder aufbauen.
Also und jetzt schon wieder. Eigentlich ein Zaubertrick, oder? Aus einem Haas machst du zwei. Also es gibt die Zauberer, die den Haas aus dem Hut ziehen und
ja.
Und die irgendwie die Jungfrau versagen und dann hat irgendeine Hybrid-Version von diesem Zaubertrick angewendet. Das hat einfach ein Haas und jetzt sind es zwei gewesen. Einfach nur noch halbe.
Ja, es muss brachial zu einem hergehen. Entweder nimmst du Plex und trennst die Hinterachse ab.
Oder du holst den Mikroschuh.
Wenn das muss sein. Oder lässt den Mikroschuhmacher mit dem Auto fahren. Also wenn er das gemacht hat, im Schwimmbad unten, das Auto verloren, Spin angeschlagen und nachher mit einem wenn ein Kreisel daherkommt, wahrscheinlich sind die Autos dann doch nicht auf die Kräfte ausgerichtet, dass sie sich so im Kreis drehen und dann auf so eine Barriere prallend. Furt war es. Und Günther Steiner, der immer sehr viel Spass macht, aber wenn man das am Gesicht von ihm nicht ablesen kann, hervorragender Südtiroler, glaube ich, wirklich das Kind beim Namen nennt, jeweils. Und lustig war es, Haas ist ein Team, das US-finanziert ist, wo man meint, die haben kein Problem mit dem Budget zum Beispiel. Und mit Budget-Obergrenze dann sowieso nicht. Aber der Günther Steiner hat gesagt, sie hätten nicht das Problem mit der Budget-Obergrenze, sondern mit dem Budget. Also es fehlt das Geld. Und ja, also zwar nicht im High-End-Bereich, sondern wirklich am nötigsten mangelt es dort praktisch. Und das hat er aber schon gesagt, bevor der Mick Schumacher seinen Karren wieder zerstört hat. Also das, ich weiß nicht, wie viel das genau kostet, aber als total Verlust von so einem Fahrzeug. 15, 20 Millionen, ich weiß es nicht. Alles in allem mit der Technik und Entwicklungskosten.
Und den Rückspiegel kannst du vielleicht noch anschrauben am nächsten Auto, wenn der mal muss auswechseln, ich weiß es nicht.
Lustig war, was das Auto, also der Vorderteil nachher mit dem Kran gelupft haben, hat die Vorderräder so hangeln, so richtig wie die Mundwinkel oben runtergekommen sind. Richtig traurig ausgesehen. Also das Zerstörungspotenzial ist schon enorm bei der Umfeld.
Ja, also meine, das mit Haas, eigentlich ist das ja nicht erstaunlich, oder? Die sind ja nicht ohne Grund von dem, vom Vater Mazepin abhängig gewesen, bis unmittelbar vor der Saison, bis man nach dem Kriegsbeginn dafür gesorgt hat, dass Vater und Sohn Mazepin nicht mehr Teil von der Formel 1 sind. Dass der Gene Haas, der ja glaube doch auch ein bisschen Geld gemacht hat, der eigentliche Haas-Besitzer, nicht so richtig Lust hat, da viel Geld rein zu pumpen. Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Also man würde ja annehmen, wenn man sich das schon leistet, das Spielzeug als milliardenschwere Teambesitzer, dann, ja, dann macht man es richtig. Aber das scheint bei diesen Haas nicht unbedingt der Fall zu sein.
Es ist erstaunlich, auch, was ein US-Team ist. Und in Amerika gibt es ja immer mehr Formel-1-Rennen. Also auf diesen Zug ist man aufgesprungen, während man früher immer Mühe hatte. Indianapolis ist so, ja, nicht richtig gut angekommen, bis dann die Michelin-Katastrophe gekommen ist, wo nur noch 6 Autos gefahren sind. Nämlich die mit Bridgestone, das hat den Amerikaner, glaube ich, wirklich abgelöst. Aber mittlerweile hat man Miami, Las Vegas kommt dazu.
Austin ist schon.
Circuit of the Americas sowieso. Das sind auch, muss ich sagen, mal so unterhaltsame Rennen. Gut, Miami, da müssen wir ein bisschen nachjustieren bei dieser Strecke, was die Mickey Mouse Passage hat. Aber grundsätzlich funktioniert das und die Amerikaner springen auf. Darum erstaunt es mich, dass das Haas-Team nicht mehr Sponsoren anlockt aus Amerika. Das haben sie bis jetzt noch nicht richtig erfasst.
Eigentlich erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, Günther Steiner ist ja eigentlich so einer von den mindestens heimlichen Stars von dieser Netflix-Serie Drive to Survive. Gerade in den USA ja dafür mitverantwortlich ist, dass es den Formel 1 Boom gibt, wo mehr Leute anzieht und eben auch für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Also eigentlich der richtige Mann im richtigen Team, was der Amerikaner, der ja dann einen gewissen Show-Effekt sowieso eigentlich noch schätzt. Ja, es ist sehr erstaunlich. Vielleicht ein kleines zu festes Verlierer-Image, wo also gut, wenn du Verlierer bist, dann ist es halt auch schwierig, ein anderes Image zu haben. Die fahren jetzt schon lange hinten nach. Vielleicht ist es das, was dann eher so das Sponsoreninteresse ein bisschen abtörnt. Aber, oder
möglich.
Oder es ist eine Entwicklung, die erst später kommt. Man weiß es nicht. Aber ja, es ist an und für sich erstaunlich, weil mit dem Namen Schuhmacher, jetzt kann man natürlich trefflich streiten darüber, ob es fahrerisch reicht. Also er hat jetzt sicher kein Argument gesammelt das Wochenende. Der Mick Schumacher für eine längere Formel 1-Karriere.
Nein.
Aber mit dem Namen an und für sich und deren Ausgangslage, was Teambesitzverhältnis angeht, eigentlich ja, müsste da mehr drin sein. Das ist sicher so.
Gut, der Schumacher, der wird wirklich Probleme kriegen jetzt. Ich meine, der Name klingt für eine Weile. Er hat ja in Formel 2 immer schon ein Jahr gebraucht, bis er richtig gut war. Jetzt kann man sagen, gut, im zweiten Jahr völlig neues Auto gekriegt. Da muss er sich wieder daran gewöhnen. Aber der Magnussen ist vorher auch nicht mehr dabei gewesen, der kommt und dominiert Schuhmacher. Das ist sicher kein gutes Zeichen, auch wenn er noch lernen muss. Nur wie lange hebt das her? Im Moment gibt es zwei Piloten, die noch keine Punkte haben. Das ist Schuhmacher und der Bruchpilot Latifi, wo man auch sagt, der fährt eigentlich nur noch mit, weil er Millionen bringt. Da frage ich mich einmal, es gibt ja Penaltis für die Crash-Piloten. Was es denn noch braucht, bis so ein Latifi mal gesperrt wird. Also, das ist ja jedes zweite Rennen.
Strafpunktesystem.
Macht den Fehler, wo ich sagen muss, ja, wenn das Auto dann so verlierst, das hat ja dann nichts mehr mit, also, das sind die besten Piloten von der Welt. Also, das bringe ich auch noch her, muss ich sagen. Oder vielleicht auch nicht, also, da geht es dann fast schon um das Fahrgefühl. Also, das Auto, ich glaube, ich weiß nicht, was es war, wo hinten ausgerissen ist und dann einfach in die nächste Wand.
Oder gerade in die Wand rein ist, ja, das war zu Saisonbeginn, meint
ihr. Genau, ja. Es war ein ähnlicher Unfall gewesen, wie dort im Saisonfinale in Abu Dhabi damals, wo es die Kontroverse geht um die Safety-Car-Phase. Dann ein ähnlicher Unfall. Irgendwo durch wir jetzt etwas können. Ich habe mich in Monaco aber auch gefragt am Anfang, jetzt regnet das und die fahren nicht. Also mit den Heavy-Wet-Reifen, die sie haben, wo sie irgendwie 85 Liter Wasser pro Sekunde verdrängen könnt, allerdings bei 300 Stundenkilometer, was irgendwie keinen Sinn macht, weil so schnell fährst du zu Monaco sicher nicht, beim Regenwetter sowieso nicht. Aber man hat das Gefühl, die Piloten müssten in der Lage sein können, so ein Auto auch bei Regenwetter um den Kurs zu lenken, dann von mir aus ein bisschen langsamer. Aber man fragt sich noch ganz andere Sachen. Wieso zum Beispiel einiges. In der Ferrari-Box geht es zu und her wie ein Pneu Egger. Also wenn du Reifen wechseln willst, musst du dich zuerst mal sehr zeitig anmelden und dann musst du immer noch warten. Und am Leclerc ist es genau so gegangen, da ist die Box gekommen, hat man so warten, bis das Sainz abgefertigt worden ist. Und dann hat er die Zeit verloren, die ihm nachher gefehlt hat, um das Rennen zu gewinnen. Weil wenn in Monaco vom ersten Platz aus Start ist, gibt es eigentlich keine Argumente dafür, dass du nicht gewinnst. Außer du fährst die Karre wie der Schumi in die Leitplanke oder es spielt dir irgendjemand einen bösen Streich.
Genau, du fährst über einen Nagel oder an der Box ist irgendetwas oder du machst sonst einen riesigen Fehler. Genau.
Oder deine Crew macht einen riesigen Fehler und du musst warten.
Genau, beim was ein bisschen ärgerlich ist. Dann hat er geschumpfen, der Herr Leclerc. Sogar der Pipestone ist zum Einsatz gekommen.
Man hat nicht gewusst, was ist jetzt das? Ist das der Pipestone oder ist das der Leclerc? Weil der auch mit einer so high-pitched voice hat er in das Mikrofon oder in das, ja, in der Boxfunk
hineingepiepst.
Wo ich mich dann schon gefragt habe, ja, was ob Vorwürfe, das können wir nicht, das kann man mit mir nicht machen. Mann ist in dem Fall Ferrari und er ist der Charles Leclerc. Ja, das kommt einem dann so vor, ein bisschen so ein verwöhntes Monaco-Söhnli, das sich da mit Ferrari anlegt. Vielleicht müsste man dem jungen Herrn dann schon mal sagen, wie die Verhältnisse sind.
Ja,
also du darfst bei uns fahren, gut. Und du machst das in der Regel gut. Der Leclerc hat keinen Fehler gemacht in Monaco, der Fehler hat Boxencrew gemacht. So hat er das Rennen gewonnen.
Eben. Und ich meine, Ferrari dürstet ja nach einem Erfolg. Die müssen ja... Also jetzt ist man endlich wieder mal in einer Saison drin, wo man eine Chance hat.
Ja, aber jetzt möchte ich nur schnell einen Einschub. Imola, Rennen vor einem Monat oder so. Der Leclerc in der Variante Alta, glaube ich, war der Schikane. Über Curbs geräubert und nachher das Auto zerstört hat. Das Rennen verloren. Hat der Binotto auch nicht im Boxenfunk gesagt, das kann man mit uns nicht machen. Also es ist ja immer ein Gehen und ein Nehmen. Und eben die, wenn die Piloten dann das Gefühl haben, so quasi, er sei wichtiger als die Firma, dann frage ich mich einmal schon, ja, wo, also mit einem anderen Auto würdest du nicht vorne rumfahren.
Das mag sein. Gut, mit einem Red Bull schon. Aber gleichzeitig, also du musst ja, als Pilot musst du ja wahrscheinlich ein bisschen so ticken. Du musst ja, also... gewissen Grundegoismus mal an den Tag legen und wahrscheinlich auch ein gewisses Selbstvertrauen haben, ob das berechtigt ist oder nicht. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Vielleicht braucht es sogar ein bisschen ein irrational höchstes Selbstbewusstsein, weil ja, wer brettert sonst mit 300 Stundenkilometer über irgendwelche Rennkurs? Ich mag mich da nicht so echauffieren. Ich finde, dass einer will gewinnen und, also gut, für, muss man sagen, es ist sein Heimrennen, es ist wahrscheinlich irgendwie dann wirklich die ultimative Erfüllung von einem Traum im Fall vom Leclerc, dass du da mal kurz Nerven verlierst, das finde ich, das kann passieren, vor allem, weil es ein extrem vermeidbarer, ärgerlicher Fehler ist. Eben, also ich meine, wenn ich am 4. April bei meinem Garagist anrufe und sage, jetzt ist mir auch noch in den Sinn gekommen, dass ich die Sommerpneu drauf tue, dann verstehe ich, dass es irgendeinen Monat dauert, bis ich den Termin überkomme. Dann kann ich ihn nicht zusammenschießen. Aber wenn ich nachher dort stehe und er sagt mir, ja gut, jetzt seid ihr da, aber ich kann dir in 4 Tagen wieder mit dem Auto wegfahren, weil bis dann ist da noch der Spanier, der einfach ein sehr aufwendiger Pneu hat. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich im Leclerc einen ganz, ganz grossen Trick daraus treiben. Hamilton hat auch zuletzt in Barcelona, nachdem es nicht wirklich gut losgegangen ist, im Rennen der Boxencrew vorgeschlagen, man könnte jetzt eigentlich den Motor schonen. Er wäre eigentlich bereit, das Rennen jetzt zu beenden. Hat auch nicht wirklich ausgestrahlt, dass er Lust hat. Das Rennen noch zwar ist immerhin ein 7-facher Weltmeister. Ich glaube, das muss drin
liegen. Ja gut, aber das ist, finde ich, ein bisschen ein anderer Fall. Auf Kopfstimmen verzichtet und in einer High-Pitched Voice gerät wie ein Fünfjähriger, wo man seine Holzklötzchen weg. Ich finde, es kommt schon immer ein bisschen darauf an, wie man es macht. Dass man sich ärgert, ist ja völlig klar. Und natürlich brauchen die Piloten ein völlig übersteigertes Selbstbewusstsein und ein Selbstverständnis. Aber gleich, nur du allein kannst nicht gewinnen. Du bist darauf angewiesen, dass Mechaniker und alle Boxcrew bei dir sind. Und mit diesen Aktionen, eben, das kannst du ja auch anders sagen, das kannst du ja auch mit ein bisschen Humor erzählen nachher, hey Jungs, was ist da los gewesen? Weil die Winterpneu holen niemand daheim. Dabei habe ich angerufen von irgend so etwas. Wie der Hamilton einmal in Malaysia, wo er den Boxfunk eingeschaltet hat. Einfach aus dem Nichts raus und gesagt hat, ich bin soeben von einem Williams überholt worden. Tag ausgeschaltet. Nicht mehr, das langt ja. Das sagt ja eigentlich auch, hey Jungs, was habt ihr mir für eine Seifenkiste hergestellt, wenn ich von Williams überholt werde? Aber das Geschrei, das finde ich immer. Der Verstappen geht in die gleiche Richtung praktisch. Der kann sich auch aufregen wegen Kleinigkeiten, wo halt, ich meine, das ist Hightech, das muss man nicht betonen, dass da im Extrembereich auch mal kleine Fehler passieren können. Wenn irgendetwas nicht stimmt, geht die ganze Balance weg.
Aber das ist eine reife Frage, doch bei diesen zwei, nicht? Also, sie sind beide noch relativ jung.
Ja, aber das hätte man früher können sagen. Die Piloten sind mittlerweile, eben, die müssen nicht mehr warten, bis 30 sind, bis sie jetzt im Formel 1 Cockpit kriegen. Sondern die kommen mit 19, 20 Jahren, kommen die heutzutage dort rein, die werden geschult. Das ist ein richtiges Internat, wo die durchlaufen. Das sind nicht mehr Leute, die da quasi noch selber an den Kerren rumschrauben und dann nachher ins Auto hüpfen. Und zwischendurch noch Schachteln, Marlboro Rot rauchend, sondern das sind Profis. Und die werden auf das trimmt und die sollten da gewisse geistige Reife mitbringen. Ich glaube, das setzt auch die Rennstelle voraus, weil eben, man sieht es mir schon, man gibt denen einen Millionenwert im Finger und Sekundenbruchteil, wenn er nicht aufpasst, zerstört. Oder man redet sich um Kopf und Kragen. Ich finde, das gibt einen Gesamteindruck. Und beim Leclerc stimmt das für mich einfach nicht. Oder? Man hat eben selber auch schon Fehler gemacht. Und dann ist er ganz klein laut. Und der Binotto hat dann aber Größe zum betonen, hey, wir sind ein Team, der macht mal Fehler, wir machen auch mal einen Fehler. Wenn der dann auch in den Boxenfunk schreien, was machst du da eigentlich? Das haben wir nicht verdient. Das
hervorragend.
Das können wir uns nicht bieten lassen von dir, dass du um Ferrari in die Wand setzt. Ich meine, Kommentatoren werden. Gott, da gibt es den Boxenfunk nicht. Das ist Blödsinn, das zu vergleichen. Immerhin am Schluss hat Checo Perez gewonnen.
Genau, es hat noch ist einer noch vorne
und gewesen. Den hat man einfach nicht können überholen, obwohl der ein riesen Problem gehabt mit seinen Reifen. Hat irgendwann noch einen schweren Verbremser an der Tip-Top-Bar vorbei dort. Nach dem Casino oben runter musste der Schlenker nach rechts machen, um dem Hügel ausweichen. Schweren Verbremser drin gehabt, aber obwohl die Reifen im Eimer gewesen sind, man ist nicht an dem vorbeigekommen.
Das wird mal aufgezeigt.
Problem. Das geht einfach nicht. Bei den Österreichern im Fernsehen haben sie gesagt, wie viele Sekunden muss ein Auto schneller sein, dass er am anderen vorbeikommt. Da hat der Wurz gesagt, 3 Sekunden. Aber auch das nützt dir nichts, weil du kannst die 3 Sekunden nicht schneller sein, wenn der andere vorne nicht weggeht.
Ja, eins weiter hinten, der Alonso, glaube ich, ein ähnliches Thema, oder? An dem ist auch niemand vorbeikommen. Ja. Er hat einfach gewusst, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie ins Ziel komme. Muss man denn jetzt wirklich, also vielleicht können wir das noch an dem aufhängen am Schluss, oder? Muss man über Monaco diskutieren?
Auf keinen Fall.
Im Kalender, weil man einfach nicht kann überholen
kann. Nein, gut, ich meine, mit dem hat man sich abgefunden. Ich glaube, das ist eine ganz spezielle Strecke. Es gibt ja auch nicht mehr von denen. Nur schon Singapur zum Beispiel ist ganz, also ganz anders. Aber dort kannst du überholen, Stadtkurs. Monaco kannst du einfach nicht überholen, außer man hat gesehen, Gasly, wo der frühzeitig auf Intermediates gewechselt ist, hat er ein paar können überholen, die noch auf Heavyweights unterwegs waren, einfach weil er mehr Grip hatte beim Rausbeschleunigen. Dann geht das schon, aber das ist nicht ein normaler Rennverlauf. Dort musst du einfach Quali gewinnen und dann ist es eigentlich geritzt, außer gerade ist dann beim Pneuecker in die falschen Hände. Dann musst du die anderen Pneu abholen. Aber sonst, ich finde einfach, Monaco gehört dazu, die Ausstrahlung, die das hat. Da kann man schon sagen, ja, Tradition spielt doch keine Rolle, wir haben einen guten Sport gesehen. Aber man hat auch schon spannende Rennen gehabt in Monaco. Ich glaube, es ist einfach so, vielleicht muss man im Streckenlayout ein bisschen etwas umschrauben. Zum Beispiel, wenn es aber zum Hafen geht, aus dem Tunnel rauskommst, die Schikane dort, die verhindert natürlich so, wie sie angelegt ist, Überholmanöver, weil das ist Harakiri dort. Entweder räumst alles ab oder du musst über die Schikanen aus, weil du nicht mehr zu bremsen kommst. Und dann nützt es dir auch nichts. Also irgendwo eine Überholmöglichkeit sollte es geben, auch im normalen Rennverlauf.
Warten wir mal ab, was da passiert. Also also mir tut es weh, wenn die amerikanischen Formel 1-Besitzer plötzlich tatsächlich ernst würden machen. Bis jetzt, ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich glaube, es ist die Charme mit dem Hof.
Und am Schluss wird Monaco ein bisschen mehr zahlen, kann ich mir vorstellen.
Oder noch weniger.
Das weiss ich nicht. Oder vielleicht hat Liberty oder wer auch immer Besitzer wer dort sonst noch irgendwie beteiligt ist, plötzlich einen neuen steuergünstigen Wohnsitz im Fürstentum, da könnte sich eine Lösung finden in irgendeiner Form. Sind wir mal gespannt. Nächstes Thema. Fußball ist angespielt worden am Wochenende, Champions League Final. Ja, das erste Mal dein Tipp. Ist nicht ganz aufgegangen. In beiden Fällen hast du die roten vorne gesehen, sowohl beim Spiel von der Schweizer Hockey-Nazi, da kommen wir später noch drauf, im Viertelfinale gegen die USA, als auch beim Match von Liverpool im Champions League-Finale in Paris, wo man sich Real Madrid hat müssen geschlagen geben. Das 1-0, ein Match, der relativ einseitig war eigentlich. Real hat zwar zwei Goal geschossen, eins ist aberkannt worden. Sonst hat es aber nicht allzu oft auftaucht vor dem Liverpool-Goal. Also eine sehr eine Angelegenheit, wo man sich nachher schon mal fragen kann, warum das eigentlich die Mannschaft in Weiss und eben nicht die in Rot gewonnen hat, hat durchaus auch anders können ausgehen können. Ich glaube, da sind sich eigentlich alle einig. Das hat auch der Nils Kaben gefunden. Das ist der Reporter vom ZDF, über einen von den übertragenden Sender, wo der Toni Kroos, die meisten, die das hören, haben wahrscheinlich den Ausschnitt schon gehört, aber Toni Kroos zum Interview gebeten hat nachher und dann ist das passiert.
Toni, herzlichen Glückwunsch, was für ein großartiger Abend, können Sie selbst das schon richtig fassen? Zum fünften Mal haben Sie jetzt diesen Henkelpott gewonnen, im Champions-League-Finale triumphiert, ist ja unfassbar, oder?
Ja. Nichts hinzuzufügen.
Sie haben eben hier ein paar Minuten gestanden und ins Publikum geschaut, weil das erstmal sacken muss.
Ja, das muss sowieso ein paar Tage sacken. Ich habe geschaut, wo meine Familie ist, weil das ein ganz besonderer Titel ist für mich, weil heute alle im Stadion waren. Ich hab immer gesagt, ich habe zwar die ein oder andere Mal schon die Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder im Stadion sind. Und das war heute der Fall und das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist.
Auch weil es, was den Spielverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich war?
Was ist schon selbstverständlich? Die Champions League zu gewinnen ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben einen großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig.
War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
Ich finde das gar nicht so schlimm, weil es so beeindruckend ist. Es ist
überraschend, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale.
Aber das ist so deutlich geworden, dass Real Madrid war ja in der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen so gut wie weg. Jetzt ist er weg.
Ja, das war der Herr Kroos gewesen. Und auch der Herr Kaben, der am Schluss noch festgestellt hat, jetzt ist er weg. Und das hat gestummen. Also er ist nachher zwar noch einmal gekommen, weil er zusammen mit der Laura von Torra, die für The Zone Interviews gemacht hat, vor der ihre Kamera nachher geraten ist und dort noch einmal ein Interview geben musste, was übrigens offenbar unfallfrei gegangen ist. Ja, was machen wir jetzt aus dem Auftritt?
Man fragt sich, was das ausgelöst hat. Ist es Ärger? Ist es persönliche Aversion? Vielleicht hat er schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, der fragt immer das Gleiche. Oder der mag ich nicht, das weiß ich ja nie, oder? Ich glaube, die Profis sind ja sonst eigentlich eben, ja, dann so geschult und auch so routiniert. Mindestens mal Toni Kroos, fünfmal Champions League gewonnen, Weltmeister. Bayern-Erfahrung. Die wissen schon, was das geht. Ich glaube, den Reporter noch so blöd herstellen, finde ich irgendwie ein bisschen billig, weil er ist ja auf jeden Fall am längeren Hebel. Ich weiss, ein Haufen Leute macht es Spass, wenn sie das sehen, wenn der Journalist nachher ins Enkel gestellt wird. Ich frage mich immer, was ist denn eine wirklich blöde Frage? Also geht man nachfragen, ja, ihr habt zwar gewonnen, aber so gut hat es nicht ausgesehen. Natürlich kannst du dann als Sportler sagen, ja, aber es war das Finale gewesen. Wieso müssen wir gut aussehen, wenn wir einfach gewinnen? Aber das kann man auch überbringen, ohne dass man den anderen das so brüskiert, finde ich. Also das Davonlaufen finde ich irgendwo ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich dem unprofessionell sagen will, aber es geht in eine Richtung, also Ja.
Das ist unanständig, oder? Also man,
das auf jeden Fall, ja. Und nicht professionell. Er vertritt ja Real Madrid dort und wird um eine offizielle Stellungnahme beten. Er kann ja sagen, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Natürlich sind wir unter Druck gewesen, aber das ist einfach die Art und Weise, wie die Mannschaften aufgestellt sind. Liverpool, die englischen Mannschaften, die haben genug Erfahrung. Chelsea, Man City, Liverpool geschlagen. Also das ungefähr das gleiche Muster, Ballbesitz, wo halt in England gerade so ein bisschen in ist. Und Real kommt der anders daher und schafft es jedes Mal, die gleich zu schlagen. Da finde ich schon, hat der Reporter auch ein bisschen darüber nachdenken müssen, ob jetzt der optische Eindruck, den man gewonnen hat aus dem Spiel, wirklich dem entspricht, was man am Schluss im Resultatbild sieht. Offensichtlich nicht. Also Real hat es jedes Mal geschafft, die Favoriten zu schlagen. Wie man das dann überbringt, das finde ich, das muss man eleganter machen. Also, natürlich darf der sagen, was er will, aber mir ist fast so ein bisschen vorgekommen, er freut sich gar nicht richtig, dass er jetzt die Champions League gewonnen hat, sondern da ist irgendwo eine Aversion oder ein Aggressionspotenzial rum, wo der muss rauslassen jetzt. es hat mal eine Szene gegeben mit dem Müller, wo sie Weltmeister geworden sind, glaube ich, wo er gefragt worden ist, 2014, Thomas Müller, genau. Ja, jetzt hat er ja kein Goal geschossen im Finale, sei nicht Top-Torjäger geworden durch das. Und der hat irgendwie gesagt, ja, weißt du was, die Torjägerkanone, die kannst du dir irgendwo ins Knie nageln oder so, das interessiert mich doch nicht, ich bin Weltmeister, oder? Also, es geht auch anders. Aber ich muss sagen, dass davonlaufen, das sollte eigentlich nicht sein.
Ja, also es ist, also man muss es relativ klar sagen, es ist ein lächerlicher Auftritt von Toni Kroos, oder? Also, man hat, wenn man sich wirklich anlässt von Anfang an, was passiert, dann, und das, eben, ich glaube, es haben relativ viele Leute jetzt mal gemacht. Es ist zuerst noch eine Version umgegangen. Also die erste Version von dem Interview, die ich gehört habe, irgendwie so ein Twitter-Schnipsel, ist tatsächlich mit der ersten Frage zum Spiel gewesen. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt recht negativ von Seite vom Reporter. Was man aber einfach nicht vergessen darf, es sind vorher noch zwei Fragen, die üblichen, sage jetzt mal, relativ flachen, erwartbaren Postgame-Fragen, wo man halt auch, also, wo man irgendwie muss stellen. Eben, ist doch der Wahnsinn, fünfmal Champions League-Sieger. Das sind die aufgeleitet, die muss man machen. Ist dann irgendwie, wird dann klar, dass der Toni Kroos gerne über seine Familie reden will, dass die jetzt da im Stadion ist. Hat das so ein bisschen gewirkt, dass sich das zurechtgelegt hat im Voraus. Und das ist ja, also, das darf er ja auch. Das ist ja völlig in Ordnung, dass nachher eine Frage zu einem Spiel, das tatsächlich, also, eine sehr spezielle Geschichte geschrieben hat und weil sie relativ einseitig, weil das Spiel relativ einseitig war, dass die Frage nachher kommt, also es tut mir leid, aber sonst heisst es immer, die Reporter fragen nur so belangloses Zeug. Da hat einer jetzt halt noch zweimal nachgefragt, ob man dann nicht doch ein bisschen Schwein gehabt hat. Da nachher so geht die Contenance verlieren, also ich meine, man kann es auch noch aus einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive anschauen. Du sagst unprofessionell. Also Profi kommt Geld über für sein Fußballspiel in dem Fall. ZDF handelt sich um einen rechten Inhaber, logischerweise, weil sonst würden die dort nicht auf dem Rasen das Mikrofon dürfen anheben. Also die haben etwas zahlt dafür. Also man kann, selbst wenn man sich jetzt mit Journalismus nicht wirklich auskennt, und weiss, dass Journalisten nicht dafür da sind, um einfach zu gratulieren und zu sagen, hey, du bist der Grösste, toll, Toni. Man kann es auch so sehen. Also du hast auch bis zu einem gewissen Grad eine Verantwortung gegenüber dem rechten Inhaber, der dafür sorgt, dass du deinen üppigen Lohn überkommst, dass wenigstens halbwegs würdig über die Bühne geht. Also, ich weiss nicht. Also wahrscheinlich haben sich alle irgendwie gegenseitig auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiss nicht, ob es das Interview noch zweimal so gibt. Das wird jetzt auch so Kultstatus bekommen, ähnlich wie die Mertensacker-Antwort mit der Eistonne damals. Ja. Das war auch WM14 gewesen, nach dem Match gegen Algerien. Auch eine Frechheit übrigens. Also, ich meine, auch dort kritische Reporterfrage und nachher, ja, eben, es ist dann einfach, als Spieler dort einfach einen rauszuhauen. Und
es ist irgendwie auch billig, oder?
Du hast am Anfang gesagt, du hast nachher so die breite Meinung, Volksstimme ist nachher auf deiner Seite, oder? Weil du hast, das sieht man ja gern. Also erstens, für den Schurni interessiert sich niemand, das ist auch klar. Man weiss gar nicht, weder wie der aussieht, noch was der sonst noch so macht im Normalfall. Also der Nils Kaben ist nie so bekannt gewesen wie jetzt in den letzten zwei Tagen. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie ein bisschen beelendend. Aber vielleicht sind wir auch nicht ganz unparteiisch da.
Nein, wahrscheinlich nicht. Und es ist natürlich klar, die Sympathien sind verteilt, oder? Egal, ob jetzt der Spieler zu deiner Mannschaft zählt oder nicht, er ist immerhin Teil von der Unterhaltung. Und der Journalist ist das nicht, sollte er eigentlich aber sein. Also er ist es schon, aber für die meisten Fernsehzuschauer, aber sind das Feindbilder oder es regen sie auf oder es ist immer das Polarisierende halt, das gehört dazu. Mhm. Es gibt Alternativen, dass man den Ton abstellt, machen relativ wenig, habe ich letztes Mal gemacht bei einem Hockeymatch. Hat mir eigentlich noch gefallen, muss ich sagen, Österreich gegen Großbritannien.
Knaller gewesen.
Absolut. Aber es gehört dazu. Also, irgendwo natürlich auch der Abrieb, der nachher stattfindet zwischen Zuschauern und Reporter, der gehört auch dazu. Man ärgert sich doch gern über das, was der wieder erzählt. Und ich mag mich noch an meinen Grossvater erinnern. Immer abgewunken und hat aber gleich immer zugelassen. Es gehört dazu. Und es gehört auch dazu, dass der Sportler akzeptiert, dass der einmal eine dumme Frage stellt. Und dort frage ich mich einmal, fehlt da die geistige Kapazität, um sich über das vielleicht lustig machen oder sagen, die Frage finde ich jetzt aber nicht so gut. Frag mich doch, wie es mir geht. Jetzt habe ich fünfmal hintereinander
zum fünften Mal
Champions League gewonnen. Ich kann dir sagen, ja, stimmt. Ich bin froh, bin unheimlich stolz. Und wir haben ein bisschen Glück gehabt, weil die anderen eigentlich die beste Spielanlage haben, aber wir haben gleich gewonnen. Das ist ein bisschen unsere Kunst. Dann hättest du eigentlich allen der Wind aus der Segel genommen, plus hättest du den gleichen Effekt gehabt, dass der Sportler, der Reporter ins Enkel gestellt hat, ohne dass er müssen unanständig werden musste. Und der Vorlauf, ich glaube, der Punkt, wo er sich dort geholt hat, der Gross, auf den hätte er verzichten können, den hätte er gar nicht nötig.
Ah, nötig hätte das, glaube ich, sowieso nicht. Ich meine,
die dumme Frage gehört doch irgendwo dazu. Es ist auch
es wird
wahnsinnig
auch fehlen,
schwierig,
das muss man
oder?
Sagen. Es wird in so einem Fall dann immer wieder gesagt, wieso macht man das überhaupt, oder die Flash-Interviews? Das sagt man seit 100 Jahren gefühlt. Oder mindestens seit kurz nach der Erfindung vom Fernsehen und wo dann das Flash-Interview gekommen ist. Also, ich bin überzeugt, die Leute, das ist auch so eine geile Formulierung, ein grosser Anteil von den Fernsehzuschauern würde finden, es fehlt etwas, wieso hören wir jetzt die nicht? Die gleichen, die sich darüber aufregen, dass es entweder nichtssagend ist, was dann gesagt wird, dass die Fragen dumm sind oder dass die Fragen falsch sind. Also die Nähe, das ist auch so ein Ritual, das sich irgendwie eingeführt hat. Wo jetzt auch nicht wegzudenken ist. Aber du sagst, also, es ist nicht einfach, die Frage zu stellen.
Vor allem ist der Journalist, der Reporter, ist ja meistens auch unter dem Eindruck von dem Spiel und muss das zuerst mal verdauen und sollte sich dann irgendwann in der Minutenfrist entscheiden, zuerst mal mit wem gehe ich reden. Also da kannst du dann die Spieler aussuchen. Das wird da auch so falsch sein. Ich meine, das deutsche Fernsehen hat sich gezielt den Toni Kroos ausgesucht, weil er natürlich auch ein Deutscher ist. Logisch, wie das wissen, so viel wissen wir.
Das haben wir rausbekommen.
Die Verbindung besteht immer noch. Aber was fragst du denn nachher konkret? Also musst du wirklich auf die Qualität des Spiels ansprechen? Bei einem Finale, das kann man glaube ich schon machen. Ja? Also, wenn es dann so ist, dass man sagt, ja, die anderen sind eigentlich besser gewesen, wobei das ist auch immer ein subjektiver Eindruck. Was heisst denn besser? Am Schluss ist das besser, was auf dem Resultatbild erscheint. Oder? Wenn einer das Goal schiesst, der andere nicht, ist der besser gewesen. Wie das zustande gekommen ist, ja, das geht dann wieder in die Tiefe rein, wenn die Taktik-Freaks und Technik-Freaks, die alles genau beobachten, die Aufstellung, was, warum passiert, wo ist gepresst worden, wo nicht, wie erfolgreich hat man den Ball verteidigt und erobert und so weiter. Dann geht es eine Stufe zu weit, dann bist du aber mit dieser Frage am falschen Ort, finde ich. Dann kann man vielleicht sagen, ja, in dem Sinne war es eine dumme Frage gewesen, weil das dort gar nichts verloren hat. Das war nicht irgendwie eine Sendung gewesen, einen Tag nach dem Spiel, wo du dann wirklich in Details reingehst.
Ja. Was ist die blödste Frage, die du je gestellt hast einem Sportler?
Ja, das Problem ist, ich stelle aber gar nicht viel derartige Fragen, weil ich sehr
selten
Post-Game-Interviews mache, weil ich dann meistens muss arbeiten.
Das ist auch arbeiten?
Ja. Ja, ja, aber ich muss schreiben dann. Ich habe so verpasse irgendeine Deadline.
Ach
drum.
So.
Sieht so. Ich habe einmal Richard Grönborg vom ZSC eigentlich nicht eine blöde Frage gestellt, aber es ist ein bisschen, ja, für mich ist es völlig klar gewesen. Aber ich dachte, was frage ich jetzt denn? Also, ja, die anderen sind einfach besser gewesen. Genf war das gewesen, Spiel Genf gegen Zürich in Zürich. Zürich kam aus dem Drittel, habe ich gefragt, warum lässt man sich so dominieren? Das hat er furchtbar nicht lustig gefunden. Und hat dann gesagt, ich habe einen anderen Match gesehen als er. Woraufhin ein Reporterkollege aus dem Back, also aus dem Off quasi, reingerufen hat. Nein, haben sie auch so gesehen. Es ist fast Solidarität aufgehoben.
Sehr
schön. Unter Journalisten, was es eigentlich nicht gibt.
Ja, man hat den Nadal vertrieben.
Das ist eine Kunst.
Ich weiss es nicht. Nein, ich bin ja nicht so oft auf Tennisplätzen unterwegs. Mindestens nicht, wenn es um Tennisturnier geht. Und das war in Kapstadt. Ein Match in Afrika. Federer Nadal. Also total entspannte Atmosphäre. Was jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt für mich spricht. Und dann ist am Tag, es muss eigentlich am Tag vor dem Spiel gewesen sein, war noch so ein Showtraining gewesen. Und dann sind sie nachher gekommen. Und dann sind so halt auch so die Journalistengruppe in dieser Mixzone so verteilt gewesen. Die Schweizer an einem Ort, die Südafrikaner an einem anderen, die internationale Presse noch einmal, wahrscheinlich nach Sprachen aufteilt, das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist dann der Nadal zu diesen paar Schweizer gekommen, die dort waren. Das war eigentlich ganz nett gewesen. Und dann habe ich, und den Nadal muss man wissen, der kann jetzt, also sein Englisch ist eigentlich erstaunlich schlecht für das, dass er doch jetzt seit 20 Jahren auf der internationalen Tennistour ist. Also der bewegt sich in irgendwie so einer spanischsprachigen Bubble. Kann man wahrscheinlich, wenn man so gut ist, ist nicht so das Problem. Es sind einfach auch unsere Ansprechpartner Spanisch. Und er kann schon, also ja, man hat natürlich auch schon gehört im Inti, er kann schon Englisch, aber ich kann jetzt nicht so in die Tiefe. Und ich habe dann irgendwie so als vierte, fünfte Frage oder so, die unsere Gruppe dort verstehen, gefunden, ja, das ist jetzt, haben alle gleich für Grand Slams gehabt. Grand Slam-Sieg, habe ich irgendwie gefragt, ja, ob es eigentlich irgendeinen Wett gibt, zwischen ihnen jetzt, also logischerweise in dem konkreten Fall zwischen Federer und Nadal, wer am Schluss die meisten Grand Slams hat und ob jetzt der Match auf alles entscheidet, falls sie gleich aufsiegen, ob sie da das Freundschaftsspiel als Tipping Point nehmen. Also ja, jetzt wirklich ein Softball von einer Frage. Nichts, kein Hintergedanke. Ich weiss nicht, was er verstanden hat. Wahrscheinlich nicht das, was ich sagen wollte. Und nicht gefunden. Dann habe ich so angeschaut, wirklich völlig entgeistert. Und gesagt, this is not the moment for this. Das ist auch davon gelaufen. Dann denkst du, okay, Entschuldigung. Ja, das ist der Tag, wo ich den Nadal vertrieben habe. Also, ja.
Ein grobes Missverständnis.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht.
Nicht mächtig ist das.
Bis heute nicht.
Das kann zu Missverständnis führen, ja. Aber also, sonst muss man sagen, ja, müssen wir es mit mehr Grösse können verdauen, mindestens einmal. Was uns zu der Idee bringt, jetzt kommen wir zu Potte endlich. schicken Sie uns doch Vorschläge, was die blödesten Fragen sein können an irgendeinen Sportler.
Also die Frage ist, ich finde eigentlich, müsste das ein Gefäß sein.
Was hat man schon gesehen?
Vielleicht extra
was,
blöde Fragen stellen.
Ja.
Also wem müsste man mal eine besonders blöde Frage stellen und welche?
Interessant.
Sagen Sie uns das?
Sagen Sie uns das
oder
bitte?
Oder tut es mir eigentlich? Wir sind eigentlich in den Ohren von unseren Zuhörer innen.
Sind wir Armleuchter und die tut es mir?
Man kann ja nur spekulieren, aber schickt doch, das ist eigentlich neutral, schickt könnte beides sein. Schickt euch die Fragen, die man gestellt werden müssen, die ein bisschen blöd sind. Emanuel.Gysi@ringier.ch oder Dino.Kessler@ringier.ch.
Das nützt einfach nicht, weil jetzt die Ferienabwesenheitsmeldung kommt.
Ist es jetzt soweit?
Ab heute.
Du hast beim Mittag vorher hast du noch laut darüber nachgedacht, ob es schon so rein tun oder nicht.
Und jetzt bin ich überzeugt und jetzt habe ich auch einen Grund dafür.
Oh, jetzt haben wir eine Note.
Kann ich eigentlich eine Umleitung einbauen dort? Das heisst, wer mir eine Frage schickt, kommt automatisch zu dir.
Wahrscheinlich möglich, aber dann komme ich alles andere auch über, wo an dich geht.
Umso
wäre mir eigentlich nicht das Recht. Aber gut.
Umso besser.
Also schreibt uns. Dino.Kessler@ringier.ch oder wenn es nicht anders geht, Emanuel.Gysi@ringier.ch. Die dümmsten Fragen, die unbedingt müssen gestellt werden müssen, dürfen auch per Sprachnachricht sein. Dann würden wir sogar versuchen, wenn sie lustig genug sind,
die einzuspielen. Genau.
Die nächsten Mal einzuspielen.
Werden sie berücksichtigt und machen vielleicht Karrieren als Journalist nachher. Weil,
als dumme Frager. Weil irgendwann hört auch
der
altienteste Sideline-Reporter auf und dann braucht es wieder Nachwuchs. Ein paar Fragen haben wir auch den Hockey-Nazi stellen, um zum nächsten Thema überzuschwenken. Die hat die Vorrunde an der WM in Finnland dominiert, das muss man so sagen. 7 Match, 7 Sieg, Platz 1, Viertelfinale gegen die USA. Und dann fertig, lustig.
Ja.
Ausgeschieden 0-3. Du hast zwar 3-0 getippt. Für die anderen einfach leider.
Für die Roten.
Ja, das ist der Fehler gewesen. Was bleibt jetzt von dem National?
Das gleiche wie beim Nazi-Coach. Bedauern eigentlich, dass man es nicht geschafft hat, im richtigen Moment die beste Leistung abzurufen. Ist auch immer so einfach gesagt. Aber ich glaube, in dem Spiel hat man schon gesehen, dass die zwei Gegengol, die man den Amerikanern geschenkt hat, oder die zwei Goal, die man den Amerikanern geschenkt hat, ein Eigengol oder eineinhalb Eigengol, der Giannoni aus seiner Büchse kommt, ohne Not. Und dann ist 2-0 gegen eine Mannschaft, die stark auf die Defensive setzt, solange es geht. Und das ist der ganze Match gegangen. Und dort haben die Schweizer nachher einfach viel zu wenig gemacht. Also man hat dann nachher schon Verbesserungen gesehen. Aber ich glaube, die Durchschlagskraft, die wir im ganzen Turnier bewiesen haben, die haben es nicht auf die Eis gebracht dort. Sonst wäre es möglich gewesen, dass man mindestens einmal noch den Anschlusstreffer kann erzwingen. Ja, mit Dunkels aus, sie sind im Abschluss nicht so fokussiert und präzise gewesen, wie es vorher gewesen ist. Vielleicht haben sie das Pulver ein bisschen verschossen, aber ja, ich frage mich immer, sind wir schon so weit, dass wir uns eine lockere Vorrunde erlauben und sagen, wir konzentrieren uns schon jetzt auf das Viertelfinale. Ich glaube, so weit sind wir einfach noch nicht. Und das merkst du zum Beispiel den Kanadier noch an, wenn die mal ein Match verlieren in der Vorrunde. Aber die haben dann die Gewissheit, hey, Viertelfinale schaffen wir eh. Und wer dann dort kommt, ist eigentlich egal. Wir beschäftigen uns immer noch früher mit, gegen wer spielen wir denn? Oh nein, auf die nicht. Und das sind so Anzeichen von fehlendem Selbstvertrauen. Wir sind noch nicht eine Top-Nation wie Kanada, logischerweise. Darum, glaube ich, ist bei uns die Vorrunde immer noch wichtig. Und durch das hat man nachher halt immer noch, auch wenn man das nicht zugeben will, vielleicht im Unterbewusstsein einen gewissen Abfall von der Spannung, weil man weiss, hey, das Ziel haben wir erreicht. Ja, wir wissen, das neue Ziel ist, in Halbfinale zu kommen, aber eigentlich, ja, was will der Mensch? Zuerst mal den Schaden begrenzen, also man sicher nicht vorausscheiden und dann lebst du halt von dem. Und es ist eine klasse Vorrunde gewesen, das muss man sagen. Also die haben gute Spielzeit in Kanada, das war ein besonderes Erlebnis gewesen. Sie haben die Slowakei, die aus der Haufstrafe geholt haben, weiss man, durchbeissen. Sie haben sich gegen Hürden überwunden, sie haben sich gegen Widrigkeiten durchgesetzt, sie haben grossen Charakter bewiesen. Aber nachher im entscheidenden Moment haben sie wieder versagt. Gut, die Deutschen habe ich noch vergessen. Man hat die Deutschen wieder mal geschlagen. Das hat, glaube ich, auch noch einiges gut gemacht am Schluss. Aber du hast recht gehabt, der Swayman ist an dem Tag nicht zu bezwingen.
Goalie von den Amerikanern. 33 Schüsse. Jetzt gerade noch schnell nachschauen.
Ja.
Weil ich ihm sicher war, 33 Schüsse abgewehrt zu 0. Ja, 1-0 tippt für die Amis. Und ich bleibe eigentlich dabei. Also, wenn man die zwei verschenkten Goal abzieht, die die Schweizer zugelassen haben, dann ist es eigentlich. Eigentlich ist es 1-0. Also, ja. Ich möchte, dass mein Tipp als 100% korrekt gesehen wird. Es ist eigentlich das Worst-Case-Szenario, wo die Nazi sich hat müssen, vorstellen, weiß ich nicht, aber wo mindestens im Bereich von Möglichkeiten war, ist nämlich, dass man eben gegen eine defensiv starke Mannschaft sich, ja, ob es verschuldet, selbstverschuldet ist oder nicht, spielt an und für sich gar nicht so rauen, aber dass man gegen so eine Mannschaft in den Rückstand geratet und nachher irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dann gleich Nervosität ist oder fehlende Reife, würde ich eigentlich nicht sagen, weil die Mannschaft ist ja nicht unerfahren. Also die, auch wenn jetzt mit Dias und Moser zwei altdiente Titulare das erste Mal jetzt nicht mehr dabei waren, aber du hast gleich eigentlich in den meisten Festspielern, die auch schon WMs gespielt haben, die sowieso in Nordamerika entweder spielen oder schon Erfahrung gesammelt haben, das sind ja eigentlich alles gestandene Nationalspieler, also mehr oder weniger durchs Band. Ist dann schwierig zu erklären. Ich glaube, es ist tatsächlich viel zusammengekommen in diesem Spiel. Von außen hat es sich ein bisschen so gewirkt, dass die letzte Dringlichkeit fehlt. Was eigentlich absurd ist, aber anzumahnen, weil, musst du sagen, eben, in einem WM-Viertelfinale glaube ich, ist die per se schon mal gegeben. Also die Amerikaner haben schon gewusst, was sie machen. Nämlich der Schweizer vor allem als lebensschwer, Spiel ist für sie gelaufen, ihre Goalie hat getaugt und dann kommt so etwas raus dabei. Ich glaube, der Punkt ist jetzt der, und jetzt werden Leute sagen, ja, seit 2018 ist man nie mehr über ein Viertelfinale rausgekommen. Das kann man zu Recht sagen, weil es stimmt. Die Fakten lassen sich dann irgendwie nicht ändern, offensichtlicherweise. Aber man müsste eigentlich jetzt an einen Punkt kommen, wo man nachher aus so etwas auch wieder lehrt. Also wo man irgendeinen Schluss zieht, wie geht man mit so etwas um in Zukunft. Weil eigentlich, ja.
Also ich sehe da keine Möglichkeit zum Lehren daraus zu ziehen. Das ist immer so ein Spruch, den man hat. Dass, ja, Phrasendrescherei, nachher man ist ausgeschieden. Wie verarbeitet man das? Also da müssen wir unsere Lehren daraus ziehen. Also, ja. Willst du, dass wir so ein Viertelfinal lernen? Also, das du hast verloren, dass Giannone sagt, bleib nächstes Mal im Goal. Das weiss er zum Beispiel selber. Das macht er sonst auch nicht so oft. Das Eigengoal vom Calvin Türke auf, natürlich macht er das nicht mit Absicht, sondern in bester Absicht hat er wollen aushelfen vor dem Goal. Man war, glaube in Unterzahl gewesen dort. Blöd gelaufen. Auch dort sagst du, ja, natürlich machen wir das nicht mehr. Was nachher passiert ist, dass man zum Teil unpräzise war, dass man die Dynamik im Angriff nicht mehr hergebracht hat. Warum das so war, das weiß kein Mensch. Also, da könnte man jetzt einen Journalist herschicken und sagen, geh mal ein paar dumme Fragen stellen. Vielleicht kommen ein paar gescheite Antworten raus. Ich glaube es nicht. Die wissen das selber nicht, sonst würden sie es nicht machen. Das ist auch keine Erklärung. Natürlich, du baust ja darauf, dass du dir in den 7 Spielen der Vorrunde einen gewissen Schwung erarbeiten kannst. Das ist gelungen. So. Und jetzt ist das entscheidende Spiel oder das, was heute wie erwiesen ist, dass man das Ziel erreicht. Das gelingt dann nicht. 2018 Kopenhagen hat viel mehr Mühe gehabt in der Vorrunde, hat bis zuletzt müssen beißen, hat müssen die Franzosen schlagen im letzten Match, dass man überhaupt im Viertelfinale kommt und hat nachher Finnland und Kanada geschlagen. Hat man nicht erwartet, ist überraschend gekommen. Vielleicht hat die Mannschaft dort das Gefühl gehabt, hey, wir haben schon sehr viel erreicht, weil das ist wahnsinnig zäh gewesen. In der Mannschaft, in die Psyche der Mannschaft kannst du nicht reinschauen und das ist meistens das Entscheidende vor allem bei den Turniermannschaften, die kurzfristig zusammengewürfelt werden. Und immer wieder etwas verändert wird. Ich muss sagen, ich hätte in dem Spiel ganz klar den Reto Berra eingesetzt, weil der hat mir einen guten Eindruck gemacht gegen Deutschland. Und nicht, weil ich dem Giannone nicht vertraue, aber für mich ist das immer noch wichtig, der Eindruck, ein Goalie aus einem so Spiel, das auch wichtig ist gegen die Deutschen, hat einen Haufen Druck drauf gehabt auf dem Match. Und weil der Berra 2013 schon gegen die Amerikaner gespielt hat, glaube ich, im Halbfinale damals. Bin mir sicher, oder gegen Tschechien. Auf jeden Fall ein Entscheidungsspiel, sehr eine gute Leistung gezeigt hat. Die haben ja beide 2-0 und 3-0 gewonnen, also ist in einem von denen drin gewesen. Aber der Eindruck, da hätte der Berra drin lassen, einfach. Ich weiss nicht warum.
Gut, das sagt sich im Nachhinein so einfach, oder? Also, Giannone ist dafür, also Giannone offensichtlich.
Giannone lässt eigentlich nie aus.
Man hat ja einen Plan gehabt, also man hat ja müssen davon ausgehen, dass das gewechselt wird. Giannone frisch, wenn der Berra spielt und nachher irgendwie ein blöd eine Fahrt heisst, ja, wieso nicht der frisch Giannone spielen? Ist furchtbar schwer. Also, was ich glaube, dass man tatsächlich müsste lernen, ist dort irgendwo der Drei gegen so eine fies defensive Mannschaft und fies nicht im Sinn von unfair, sondern einfach wirklich extrem unangenehm zu bespielen. Noch mehr Mittel, noch mehr Wege entwickeln, wie man jetzt doch mit dieser Offensivstärke, die man bewiesen hat in dieser Vorrunde, die nachher auch wirklich auf den Boden überzukommen, wenn es um alles geht. Ich glaube, dort haben wir schon noch Luft nach oben. Wird logischerweise schwer durch das, dass man jetzt nicht unbedingt kann davon ausgehen kann, dass es wieder exakt die gleiche Mannschaft wird sein, die spielt in einem Jahr, wenn die nächste WM ist. Aber ja, ich glaube, das Grundgerüst wird vergleichbar sein und da kann dann schon nochmal ein Entwicklungsschritt kommen, weil also, eben, wenn wir sagen, die Deutschen, die so ein bisschen unser Kryptonit waren die letzten Jahre, das ist ja auch eine Mannschaft, die jetzt nicht brennt jetzt nicht unbedingt das Offensivfeuerwerk ab, ist einfach extrem unangenehm irgendwann, du weißt, du müsstest sie eigentlich schlafen von deinem eigenen Selbstverständnis her. Ich glaube, das war jetzt mit den Amerikanern ähnlich gewesen, der Gruppensieg. Ist irgendwie psychologisch halt dann gleich. Du bist Favorit, du schaust die amerikanische Mannschaftsliste an. Ich war ja da letzte Woche auch. da gehockt und habe gross erklärt, dass das jetzt nicht so eine starke Ami-Mannschaft ist wie auch schon. Das denkst du vielleicht auch noch. Kommt dir das auch noch zwischendurch mal in Sinn, dass ja eigentlich der Match schon gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges zusammengekommen ist. Aber wahrscheinlich müssen wir das die Spieler am Schluss dann noch einmal fragen mit ein bisschen Abstand.
Ja.
Und die Amerikaner ja auch nicht fragen, warum sie gewonnen haben, obwohl sie weniger Schüsse gehabt haben. Weil sonst machen sie vielleicht einen Toni Kroos, ich weiß es nicht.
Könnte sie vielleicht, ja.
Finden sie Weltmeister geworden? Ja. Excuse.
Mhm. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, vielleicht ist der Eindruck, ja, was du angesprochen hast, dass man das Gefühl hat, ja, die Amerikaner erstens mal Vierter in der Gruppe, wir Ersten. Man kämpft fast niemand. Also, wenn man die Leute analysiert und das genau anschaut, was dort mitspielt, erstens mal sehr starke Verteidiger, dann ein Haufen First- und Second-Round-Picks, wo junge Leute, die vielleicht noch eine andere Motivation haben, um sich an so WM präsentieren, unbeschwert sich eingliedern lassen in die Defensivordnung, die sie ruckzuck aufgebaut haben. Das ist auch wieder etwas, wo man bei uns nicht kennt. Bei uns brauchen wir immer 6 Wochen Vorbereitung. Die kommen, Tag sind bereit, spielen und sind einigermaßen erfolgreich. Die Amerikaner sind jetzt, glaube ich, zum 5. Mal in den letzten 10 Jahren im Bronzespiel gewesen. 4-mal haben sie es, glaube ich, gewonnen. Also die kannst du einfach nicht unterschätzen. Das ist eine Nation, eine Hockey-Nation, die sehr gut die Aufbauarbeit betreibt, wo die Nachwuchskräfte auch in guten Ligen zum Spielen bringt und wo dann am Schluss als Nation davon profitiert, dass eben selbst wenn die erste Garde nicht dabei ist, hast du eine Mannschaft, die absolut konkurrenzfähig ist gegen jeden Gegner auf diesem Niveau. Ja, oh, da sind wir jetzt bei den Finnen.
Haben wir jetzt gemerkt. Und jetzt kommen die Finnen, genau. Und die Finnen, die gewinnen im Moment aus.
Ja.
Ist das schon langweilig?
Nein, langweilig nicht. Ich habe die Finnen sehr gern. Aber die Finnen sind ja eigenartig, oder? Wenn man dem eigenartig sagen will, sehr speziell. Sei das Humor, man hat mitgekriegt an der WM, man hat sie müssen auffordern, ein bisschen lebendiger zu sein in der Eishalle. Und dann haben sie gesagt, das wetten wir eigentlich gar nicht, weil uns ist ja wohl so, wie wir sind. Also wieso sollen wir da, kann man nicht einfach schauen und zufrieden sein. Wieso muss man dann immer noch schreien und tun machen? Sehr speziell, sehr lustig. Man kriegt eigentlich nie genug von den Finnen. Außer wenn sie immer gewinnen, dann ist irgendwie bei den Finnen lange auch so lustig gewesen. Die müssen leiden, weil die Schweden immer alles gewonnen haben. Und sie als quasi traditionelle, sagen wir mal, Erzfeind, würde man jetzt sagen.
Erzrival.
Heftiger Gegner. Man hat auch kulturelle Differenzen, wo man sich so ein bisschen neckt und nicht alles ganz so ernst meint. Und gleich ist ein Schuss Bösartigkeit dabei jeweils. Und der Finn sieht sich ja irgendwie als schwermütiger Mensch, wo gewisse Sachen bevorzugt, wo andere einfach nicht so in den Sinn kommt.
Tango. Finnisch Tango, genau. Ist ein grosses Ding.
Regenstiefel werfen.
Absolute
Ehefrauen Mythos. Durch den Schlamm schleppen. Oder irgendwie so etwas. Auf jeden Fall einfach der Ausdruck von einer besonderen auch Lebensidee, glaube ich. Und dort passt irgendwie die Serie Sieger gehen nicht dazu, finde ich. Ich mag es nicht gönnen, aber ich finde, irgendwann muss man wieder hören.
Also man ist eigentlich wie IB, wo über Jahrzehnte der sympathische Verlierer war und dann plötzlich anfängt zu gönnen und niemand weiss genau, was man jetzt aus dem macht.
Ja.
Ja.
Vielleicht irgendwie so.
Aber ich meine, die Chance ist gross. Eben, an einer WM wird ja immer wieder gewürfelt. Eigentlich mit dem Kader, weil es darauf ankommt, wer in Nordamerika noch spielt und wer nicht. Da kann von Jahr zu Jahr viel gehen. Ich glaube, da ist die Gefahr jetzt nicht riesig, dass die Finnen, muss mit dem Franz Beckenbauer sagen, auf Jahrzehnte raus es werden dominieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ein bisschen weh tut es den Russen. Apropos Erzfind, also wenn jemand der Erzfind von den Finnen ist, ja, dann Russland, oder?
Gott,
die sind nicht dabei gewesen. Und jetzt,
auf historischer Ebene sicher.
Ja, also wenn man, also jemand, der doch ein, zwei Mal schon in Finnland war, da gibt es schon eine gesunde, ja, Abneigung, kann man schon sagen, Skepsis.
Ja, die ist natürlich historisch verbrieft und bedingt und auch verständlich, also.
Ja.
Kriegerische Auseinandersetzungen. Auch jetzt wieder die Bedrohungslage, eben der NATO-Beitritt, wo im Raum steht und die Russen mit Drohungen entgegenwirken wollen. Ich glaube, das setzt sich fest in der Seele von einem Land. Und das merkt man gut, ja, die Ablehnung gegen Russland. Ob das die Russen dann wirklich interessiert, ob jetzt die ich weiß es nicht, ich sehe dort zu wenig drin. Man hört auch nichts mehr, verständlicherweise, von den Russen, die in der NHL spielen, hörst auch sehr wenig, die äußern sich selbstverständlich nicht. Das macht auch Sinn, die sind in Nordamerika, müssen ein bisschen aufpassen. Und sonst kriegt man dort nicht mehr viel mit. Was viele daraus machen, finde ich hingegen sehr interessant. Also der Verbandspräsident hat wieder verlauten lassen, eigentlich wie letztes Mal, also WM im eigenen Land gehabt haben, was nämlich vorhaben mit dem Gewinn, das wird alles in Nachwuchs investiert. Die haben ihre Regionalzentren, wo es mit speziellen Trainern arbeiten, wo sehr viel kommuniziert wird. Also wenn etwas schief läuft, wird das sofort analysiert und dann wird dem entgegengewirkt. Und die setzen nicht ganz alles Geld, das wäre übertrieben, wenn man das sagen würde, aber das meiste Geld, das in dem Hockey drin ist, investieren die ganz im Gegensatz zu der Schweiz nicht in Profimannschaften, sondern in Nachwuchs. Und das sieht man auch. Ich meine, 5 Millionen Einwohner, glaube ich, rund Finnland, 5,5 oder so.
Und etwa her, ja.
Und haben, glaube ich, letzte Saison etwa zwischen 60 und 70 NHL-Spieler gehabt. Das ist nicht gerade so viel, wie die Schweden haben, aber im Verhältnis noch viel mehr. Und sind auch mehr als die Russen haben, viel mehr als wir haben. Und das ist das Nachwuchsprogramm, wo man sich als Hockeyland versteht. Und nicht als einzelne Mannschaften, die versuchen, einen Meistertitel zu holen, sondern als Hockeyland, wo die Eigenmeisterschaft eine untergeordnete Rolle spielt. Natürlich ist man auch dort stolz, wenn man Meister wird. Aber das eigentliche Ziel ist, Nachwuchs auszubilden und dann die NHL zu exportieren. Weil dann das Hockeyland, das sieht man jetzt auch wieder, immer mehr von dem profitiert. Weil irgendein paar sind immer dabei. Sie sind Olympiasieger, sind zwar dann ohne NHL-Spieler. Weltmeister jetzt mit ein paar. Also das ist auch eine gute Ergänzung jeweils. Und das Programm müsste eigentlich eine Blaupause sein auf die Schweiz, weil wir von der Größe her, von den Lizenzierten sind es ein bisschen weniger. Aber genau diametral entgegengesetzt machen wir das Verkehrte. Wir pumpen alles Geld, das wir irgendwie in die Finger kriegen, in die Profimannschaft. Und dann wundern wir uns, wenn uns irgendwann mal Nationalspieler ausgehen. Also so einen richtigen NHL-Draft haben wir jetzt doch schon ein paar Jahre nicht mehr gehabt, wo man sagen muss, doch, einer, der einschlägt. Also das sollte uns schon auch zu denken geben. Und das machen wir aber nicht mehr vernachlässigen, den Weg so lange, bis es nicht mehr anders geht. Und irgendwann verwacht man dann und sagt, jetzt müssen wir irgendetwas machen und dann ist es meistens spät.
Und mit diesen optimistischen Worten gehen wir zum Endspurt über, würde ich sagen.
Endspurt.
Machen wir den Endspurt am letzten Wochenende. Götzis. Mehrkampf-Meeting, weltberühmt. Unser Ehammer, der wollen uns die Österreicher jetzt klauen. Unfassbar.
Die bösen Österreicher wieder. Die Kronenzeitung in Österreich hat gemerkt, dass der Simon Ehammer ein halber Österreicher ist. Das ist er auch. Sein Vater stammt aus Tirol. Grosseltern, die sind immer noch dort. Und die haben jetzt gefunden, ja, vielleicht, sie haben ein Zitat, ich glaube, aus der Schweizer Illustrierten gefunden, wo er gesagt hat, er könnte sich vorstellen, der Rennst auch die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ja, wieso eigentlich nicht? Er hat aber also gestern am Telefon schon versichert, dass er weiterhin für die Schweiz zu starten gedenkt, dass es kein Thema ist. Aber sie können ja ein bisschen etwas haben. Also ich glaube, übergeben tut man ihn nicht, aber wieso nicht? Wieso nicht mitfiebern? Ist doch okay. Wir haben ja nichts gegen die Österreicher. Also, wieso nicht? Vielleicht muss man noch sagen, warum die Österreicher darauf aufmerksam wurden. Der junge Mann ist 8,45 Meter gumpt im Weitsprung. Das ist
also im 10-Kampf-Wettbewerb.
In einem 10-Kampf noch nie jemandem gelungen. Und bei den letzten 4 Olympischen Spielen wäre das die Goldmedaille im Spezialweitsprung gewesen. Also, kommt etwas. Übrigens, am Sonntag kann man den sehen wieder. Dann ist er in Rabat in der Diamond League. Vielleicht ein bisschen knapp jetzt noch vor Ort auf Marokko, aber und im Fernsehen. Also lohnt sich reinzuschalten. Reingeschalten hat man auch nur, allerdings wenn man PayTV hat, in der Barrage. Der Mario Frick hat dafür gesorgt, dass nach der Magie vom FC Vaduz vor der Saison jetzt auch der FC Luzern mit ein bisschen Sternenstaub bestreut wird. In Extremis. Im zweiten Barrage-Match gegen Schaffhausen hat sich Luzern durchgesetzt. Job gemacht,
ja. Und irgendwie auch noch lustige Angelegenheit gewesen, ohne grosse Bösartigkeit. Also mindestens mal, es hätte dann, glaube ich, rundum schon Scharmützel gegeben, aber mindestens mal das, was man medial verwerten hätte können. mit diesen Schaumschlägereien, sei es Vollrahm gewesen, erste Sahne und so weiter, habe ich eigentlich noch cool gefunden. Dass man sich so ein bisschen getreizt hat. Ja, Gott, man hat es erwartet, dass Luzern stärker ist als Schaffhausen, obwohl Schaffhausen gesagt hat, die sind schlagbar. Finde ich cool, aber auch irgendwie Luzern gehört schon dazu in der Super League. Gut, es gibt bald mal eine Aufstockung, dann, wenn es wirklich so weit so
sein sollte. In einem Jahr, ja.
So weit kommt, dann sieht man dann vielleicht Schaffhausen trotzdem in der Super League. Stanley Cup Halbfinals, finde ich. Wir haben letzte Nacht Nino Niederreiter mit Carolina ausgeschieden gegen New York Rangers. Die spielen jetzt gegen den Titelverteidiger Tampa Bay Lightning auf dem Weg zum Three-Peat. Die Rangers. Und auf der anderen Seite sehen wir wahrscheinlich etwas vom Besten, was es gibt an Einzelspielern überhaupt. Connor McDavid, Nathan MacKinnon und Leon Dreiseitel. Gleichzeitig auf dem Eis, da ist man sehr gespannt drauf. Was im Westen passiert und was sagen wir, was passiert?
Also, was ist das? Als Retro-Hockey-Fan müssen wir eigentlich hoffen, dass sich die Rangers und Edmonton Oilers durchsetzen. Ich glaube, es passiert allerdings genau das Gegenteil. Ich glaube, Tampa ist, und ich hatte die überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt, wo die Playoffs angefangen haben, denkt jetzt ein dritter Titel in Folge unmöglich. Aber ich habe das Gefühl, die sind jetzt abonniert, die wissen, wie es geht. Und ja, Colorado ist eigentlich zu gut im Westen. Also ich würde sagen, Tampa wirkt sich in 7 Spielen durch und Colorado macht es deutlich. Der John Tortorella behaltet doch recht, wo die Saison Connor McDavid an Karren gefahren ist. Ja, Kulttrainer würde man bei uns sagen.
Das würde ein anderes
Ambiente unterschreiben. Ein altdienter NHL-Trainer, bekannt für eher altbackene Methoden, wo McDavid gesagt hat, ja, er könnte es vergessen in den Playoffs mit seinem Spielstil. Ja. Er könnte nicht einfach mehr Goal schießen als der Gegner, das funktioniere nicht. Ich glaube, er hat jetzt recht, Colorado 4-1 und Tampa 4-3 in der Serie. Aber jetzt musst du noch sagen, du bist schließlich vom Fach.
Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig jetzt. Also ich könnte etwas Ähnliches sagen, was witzlos wäre.
Aber richtig.
Muss die Rangers nehmen. Die Rangers in 6, das passt mir sowieso. Ich habe Jared Jalen, den Trainer von den Rangers, gesehen ich wahnsinnig gern. Erinnert mich im Entferntesten irgendwie an Heinz Ehlers. Schaut da immer so verbittert, als ob er gerade Zitronensäure geschluckt hat.
Also ob er gerade an einem Taxistand ausgesetzt wurde.
Ja, zum Teil ist er mal, ja.
Ist man entlassen worden auf einer Auswärtsreise?
Ja, oder? Gut. Das hat man dann aber ein bisschen aufgeschaukelt. Das ist, glaube, er hat sich das ausgesucht. ausgesucht, dass er mit dem Taxi am Flughafen fährt, weil er nicht länger hat wollen warten. Und das ist dann so verkauft worden. Er hätte müssen mit dem Taxi am Flughafen fahren. Stimmt. Nicht, dann nehme ich sehr gerne Edmonton. Also, wer dort gewinnt, ist mir eigentlich gleich. Ich sehe beide gerne. Colorado hat die letzten 3 Jahre, glaube ich, Mühe aus der zweiten Runde zu kommen. Ich sehe, irgendetwas stimmt dort nicht, dunkt es mir. Das sage ich jetzt einfach so, damit ich sagen kann, auch Edmonton in 6 Spielen. Durch, dann haben wir den Finale. Jared gegen Edmonton Oilers.
Sind wir gespannt.
Wunderbar.
Ein Mann, wo du mit ihm schon mal im Sagmann gewesen bist, Nöldi Forer.
Ja.
147 Kränze, allerdings schon eine Weile, am Wochenende um ein Viertelpünktchen. Der 148. Kranz verpasst, hat man angekündigt, bis 150 gemacht, weiter. Jetzt ist die Frage, wird er zuerst 150 oder hat er zuerst die 150 Kränze? Man darf gespannt sein.
Wird
das noch etwas in diesem Leben?
Ich hoffe für ihn, dass er gesund und heil aus dieser Sache rauskommt. Er hat ja schon ein künstliches Hüftgelenk, das sollte ihm eigentlich höchstens helfen, weil die Schmerzen nicht mehr so gross sind. Ich frage mich dann aber schon, was das soll. Also, er soll es schaffen von mir aus. Ja, und gesund bleiben vor allem. Und dann haben wir noch heute Abend, das wird die meisten Leute aber nicht mehr gesehen haben, oder schon gesehen haben, bis mir das rauslässt. Djokovic Nadal, der Klassiker, soll das letzte Mal sein.
Wie ist es ausgegangen? Was sagst du?
4 Sätze Nadal.
Gut, dann sage ich, muss ich ja jetzt auch Djokovic sagen. Ja. Djokovic, aber in 5, episch. Am Morgen um 1:30 ist fertig. Sind wir gespannt. Wir bedanken fürs Hören. Bis nächste Woche.
Ade.
Wiederhören.